Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio ist Matthias Wetzel. Es geht langsam voran, aber es geht voran. Seit Sonntag werden in Berlin und Brandenburg Bewohner von Pflegeeinrichtungen gegen Corona geimpft. Inzwischen bekommen auch diejenigen den Schutz, die sich in ihrem Beruf täglich anstecken können, weil sie Covid-19-Kranke versorgen. Im Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum wurde der Impfstart mit viel Erleichterung aufgenommen, wie unsere Reporterin Stefanie Brockhausen beobachtet hat.
Seit 30 Jahren arbeitet Silke Niederhausen am Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum. Aber ein Jahr wie dieses hat sie noch nie erlebt. Als Infektionsschwester ist sie im Covid-Bereich tätig, dem Hochrisikobereich, und ist damit dem Virus immer ausgesetzt. Dass sie nun als eine der Ersten die Schutzimpfung erhalten hat, freut sie.
Also ich habe bisher nie Negativerfahrungen mit Impfstoffen gemacht und war jetzt wirklich noch optimistisch und hoffe, dass es uns hilft. Und wir sehen einfach auch, dass die Mitarbeiter so schnell wegbrechen. Es ist schon nicht viel Pflegepersonal da. Und obwohl viele Mitarbeiter sich sehr, sehr gut geschützt haben und trotzdem krank geworden sind, man kann es nicht ausschließen.
Die Impfbereitschaft im Haus schätzt Klinikgeschäftsführer Hans-Ulrich Schmidt als sehr hoch ein. Er geht von etwa 70-80% aus. Er hofft, dass sich durch die Impfungen der Klinikalltag etwas normalisiert. Denn aktuell sei die Lage angespannt und der Druck für die Mitarbeiter hoch.
Wir haben 70 Plätze für normalstationäre Versorgung, die sind voll. Wir haben 20 Betten auf der Intensivstation, die sind voll. Wir können noch mehr Kapazitäten aufbauen, aber es gibt noch andere Menschen, die krank sind, die behandelt werden müssen. Und wir als großes Krankenhaus haben auch eine Notfallfunktion. Und alles, was wir an Covid-Kapazitäten zusätzlich schaffen müssen, müssen wir an anderer Stelle mit dem Faktor 2-3 abbauen, weil wir haben ja nicht unendlich Mitarbeiter. Wir müssen sie dann umschichten.
Bis Freitag sollen am Ernst-von-Bergmann-Klinikum die ersten 500 Mitarbeiter geimpft werden. Damit das klappt, müssen die Abläufe reibungslos funktionieren. 200 Impfungen pro Tag seien möglich, sagt Tillmann Schumacher, Oberarzt der Infektiologie. Aber Tests für die geimpften Mitarbeiter werde es weiterhin geben, so Schumacher.
Wichtig ist ja eben auch zu sehen, dass der Impfschutz eintritt, dass er wie lange er hält. Die Frage, ob Geimpfte trotzdem Viren tragen können, ist noch nicht abschließend geklärt. Und deshalb werden wir im Moment an unserem Testkonzept weiter festhalten und werden es nicht verändern.
Für die Mitarbeiter bleibt also erst einmal alles wie immer, nur mit etwas mehr Sicherheit.
Stefanie Brockhausen war das zum Impfbeginn im Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam. Wenn in Pflegeeinrichtungen und Kliniken nun geimpft wird, dann bleibt vom raren Impfstoff nicht viel übrig. Das Berliner Impfzentrum in der Arena in Treptow ist jedenfalls nach der Öffnung am Sonntag jetzt schon wieder zu. Allerdings nur über den Jahreswechsel. Das hat ein Sprecher der Gesundheitsverwaltung bestätigt. RBB-Reporterin Ute Schumacher hat die Einzelheiten.
Im Corona-Impfzentrum Arena in Treptow sollen aktuell Pflegekräfte geimpft werden. Für die Tage von Silvester bis einschließlich Sonntag, den 3. Januar, hatten aber laut Gesundheitsverwaltung so wenige einen Termin haben wollen, dass das Impfzentrum über den Jahreswechsel zubleibt. Ab dem 4. Januar werde dort wieder geimpft. Die wenigen Terminbuchungen sind aber nicht der einzige Grund für die Schließung, sagt die Gesundheitsverwaltung. Berlin habe bislang 2 Corona-Impfstofflieferungen bekommen vom Bund. Weitere werden zwar erwartet, sind aber noch nicht da. Mit den vorhandenen Impfdosen würden jetzt vor allem Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen geimpft. Berlin folge damit den Vorgaben des Bundes. Und diese Impfungen von Pflegeheimbewohnern laufen über mobile Impfteams in den Pflegeeinrichtungen selbst, nicht über die Impfzentren. Außerdem sind knapp 1000 Impfdosen an die Charité und Vivantes gegangen. Die Kliniken haben begonnen, damit ihr medizinisches Personal zu impfen, das mit Corona-Patienten zu tun hat. Auch über den Jahreswechsel werde in den Krankenhäusern und in den Pflegeheimen weitergeimpft. Ab dem 4. Januar soll nach und nach mehr gegen Corona geimpft werden, sagt der Sprecher der Gesundheitssenatorin. Neben der Arena in Treptow stehen 5 weitere Impfzentren bereit. Wann die ans Netz gehen, hänge auch davon ab, wie viel Impfstoff Berlin wann geliefert bekommt.
Ute Schumacher war das. Die Impfdosen kommen erst nach und nach. Die meisten gesunden, jüngeren Menschen werden wohl erst in Monaten geimpft und so werden die Neuansteckungszahlen wahrscheinlich auch vorerst weiter hoch bleiben. Unter anderem deshalb geht der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, davon aus, dass über den 10. Januar hinaus Einschränkungen gelten werden. Im ZDF hat der SPD-Politiker gesagt, wie streng diese Auflagen sein werden, das hänge davon ab, ob und wie stark die Infektionszahlen sinken. Unser landespolitischer Reporter Thorsten Gabriel fasst Müllers Äußerungen zusammen.
Es sei zu sehen, dass die Infektionszahlen auf einem sehr hohen Stand stagnierten oder bestenfalls leicht zurückgingen. Insofern rechne er damit, auch im Januar weiter mit Einschränkungen zu leben, sagte Müller, der derzeit auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist. Gleichzeitig verteidigte er die Strategie, jeweils angepasst an die aktuellen Zahlen zu entscheiden. Müller wörtlich: Wir sind damit ja auch ganz gut gefahren. Der Start der Impfkampagne werde die Lage nun weiter entlasten. Bundeskanzlerin Merkel und die Länderchefinnen und Chefs kommen am 5. Januar wieder zusammen, um das weitere Vorgehen zu beraten. Die aktuellen Infektionszahlen sind nur bedingt mit den Vorwochen vergleichbar, weil über Weihnachten und zum Jahreswechsel weniger getestet und gemeldet wird.
Thorsten Gabriel aus der Redaktion für Landespolitik. 6 Stunden hat die Einsatzbesprechung der Berliner Polizei gedauert. Thema waren die Demonstrationen und Kundgebungen am Mittwoch. Zwar wurde eine geplante Großdemonstration der sogenannten Querdenken-Initiative verboten, es ist aber nicht ausgeschlossen, dass sich ihre Anhänger doch in kleinen Gruppen durch die Stadt bewegen. Geplant sind verschiedene Demonstrationen gegen sogenannte Corona-Leugner. Angemeldet wurden sie überwiegend von Gruppen aus dem linken politischen Spektrum. Inforadio-Reporter Wolf Siebert hat die Details.
Corona ist das Virus, der Kapitalismus ist die Pandemie. Mit diesem Slogan kritisiert die Antifa Nordost nicht nur die aus ihrer Sicht einseitigen Corona-Schutzmaßnahmen, sie fordert auch, dass die Pandemiebekämpfung weltweit gerecht sein soll. 200 Teilnehmerinnen sind für die Demonstration ab 14 Uhr am Nettelbeckplatz angemeldet. Zielpunkt ist der Rosa-Luxemburg-Platz in Mitte. Dort hat ab 14.30 Uhr das Berliner Bündnis gegen Rechts zu einer Kundgebung aufgerufen. Motto: Solidarisch ins neue Jahr, nachdenken statt querdenken. Am Rosa-Luxemburg-Platz startet dann auch ein Fahrradkorso, den die Bergpartei angemeldet hat. Motto der anarchistisch-dadaistischen Kleinpartei: Das Impfperium schlägt zurück. Auch auf dem Platz der Republik wird die Bergpartei demonstrieren. Ab 18 Uhr führt dann ein weiterer Fahrradkorso vom Adenauerplatz am Kurfürstendamm zum Alexanderplatz. Gegner der Querdenken-Bewegung wollen, Zitat, ohne Verschwörungserzählungen ins neue Jahr starten. Eine Demonstration der sogenannten Querdenker war schon vor Tagen von der Berliner Polizei verboten worden. Zur Begründung hieß es, insbesondere in der Pandemiesituation sei eine Gefährdung von Sicherheit und Ordnung zu befürchten. Eine zweite Demo war vor den Veranstaltern abgesagt worden. Eine sogenannte Pilgerwanderung fällt aus Sicht der Berliner Polizei nicht unter das Versammlungsrecht. Sie wird als religiöse Gebetswanderung eingestuft. Zuständig ist das Bezirksamt. Die Veranstalter hatten 200 Teilnehmerinnen angemeldet. Rund 2000 Polizistinnen und Polizisten werden auf den Straßen sein, um das Verbot der Querdenken-Demo durchzusetzen, sagte eine Polizeisprecherin. Man richtet sich auch darauf ein, dass trotz des Verbots Demonstranten nach Berlin kommen.
Die letzten Demonstrationen des Jahres in Berlin, Informationen waren das von Wolf Sieberts. Am Sonntagmorgen hat die Polizei in Cottbus eine illegale Party aufgelöst. Dabei wurde offenbar auch ein Polizist verletzt. An der Feier sollen auch AfD-Politiker teilgenommen haben. Die Linksfraktion im Brandenburger Landtag will den Vorfall deshalb nun zum Thema im Innenausschuss machen. Das hat der innenpolitische Sprecher der Fraktion Büttner mitgeteilt. Inzwischen hat sich auch die Wohnungsinhaberin geäußert. RBB-Reporterin Anke Blumenthal fasst zusammen.
Gegenüber dem RBB gab die AfD-Stadtverordnete Monique Buder zu, dass es in ihrer Wohnung einen Polizeieinsatz gegeben hat. Sie habe von dem Angriff auf den Polizisten allerdings nichts mitbekommen. Auch sie sei in Gewahrsam genommen worden. Zuvor hatte die Lausitzer Rundschau berichtet, dass auch der AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Freiherr von Lützow bei der Party anwesend war. Das sorgte für Empörung in der Landespolitik. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Stohn stellte fest, die AfD arbeite gesundheitsgefährdend und staatszersetzend. Der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion Büttner sagte, von Lützow müsse sich nun fragen, ob sein Verbleib im Innenausschuss noch vermittelbar sei.
Anke Blumenthal über die Folgen einer Feier mit zu vielen Gästen. Wenn man in Brandenburg das Wort Landesvater ausspricht, dann ergänzen die meisten automatisch Manfred Stolpe. Der wollte eigentlich Förster werden, kam aber alles ganz anders und vor 30 Jahren wurde er der erste Ministerpräsident des neuen Bundeslandes Brandenburg. Vor einem Jahr ist der SPD-Politiker gestorben. RBB-Reporter Thorsten Südow erinnert sich und uns an Manfred Stolpe.
Manfred Stolpe, der 1936 in Stettin geboren wurde, Krieg, Flucht und Entbehrung erlebte, war einer der Macher im nach der friedlichen Revolution wieder gegründeten Brandenburg. Stolpe arbeitet nach dem Jurastudium in Jena als Jurist in der evangelischen Kirche in der DDR. Er sorgt in Gesprächen mit der SED und DDR-Führung für Kirchentage, kirchliche Freiräume für junge Menschen und Stolpe ist Verhandlungspartner des Ministeriums für Staatssicherheit. Die Stasi führte ihn als IM-Sekretär.
Wenn es aber dann wiederum um ganz konkrete Einzelentscheidungen ging, wo Menschen inhaftiert waren, ich habe mich im Ganzen etwa um 3.000 bis 4.000 Haftfälle zu kümmern gehabt, oder um Menschen, die einfach keine Ausreise bekamen und zum Teil kaputt gingen daran, und das waren auch mehrere Tausend, dann lag der Schlüssel auch aufgrund von Festlegungen innerhalb der Partei bei der Staatssicherheit.
Ein knappes Jahr nach der vom Volk erzwungenen Maueröffnung gewinnt Manfred Stolpe als SPD-Spitzenkandidat die Landtagswahl in Brandenburg und wird Regierungschef einer Ampelkoalition. 1994 kommt ein Untersuchungsausschuss des Landtages mehrheitlich zum Fazit, es habe keine Stasi-Belastung Stolpes gegeben. Ungefähr 11,5 Jahre ist Stolpe als Ministerpräsident Brandenburgs für Ungezählte ein Anker in der neuen kapitalistischen Welt.
Es gibt eben nicht nur die ökonomische Dimension des Umbruchs, es gibt nicht nur die rechtlich-strukturelle, sondern es gibt auch die mentale. Von daher war mir immer wichtig, mit daran zu denken, dass die Leute nicht noch ihrer eigenen Geschichte und ihres Herkommens beraubt werden und sich jeden Tag entschuldigen müssen, dass sie in der DDR gelebt haben und nicht abgehauen sind und nicht im Knast gesessen haben.
Von 2002 bis 2005 lässt sich Stolpe als Bundesverkehrsminister noch einmal trotz schwerer Erkrankung in die Pflicht nehmen. Und er gesteht später Fehler ein in Großprojekten wie dem Cargolifter, der Chipfabrik in Frankfurt-Oder und dem Lausitzring.
Ich war in der Tat streckenweise zu optimistisch. Ich war auch streckenweise einfach zu leichtgläubig, zu gutgläubig, nicht misstrauisch genug, auch gerade bei größeren Projekten, die dann schwer vorangingen.
Für viele ist Manfred Stolpe, dem ein gutes Verhältnis zu Polen und Russland wichtig war, bis zum Schluss Vorbild.
Thorsten Südow über Manfred Stolpe, der vor einem Jahr starb. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Nachzuhören wie immer auf inforadio.de und in der App.
Inforadio Podcast.